Also hallo zusammen, ich bin wie gesagt Vivi, ich glaube die meisten von euch kennen mich. Und ich bin jetzt ein Jahr in der Mission in Südafrika und ich möchte euch gerade mal erzählen, wie es zu dem gekommen ist. Und zwar bin ich im Anfangs 18, also 2018, bin ich mit der OM auf einen dreimonatigen Missionseinsatz, der Africa Track, und dort habe ich den Missionsleiter kennengelernt von Ethnos Movement International. Das war nachher die Organisation, mit der ich in Südafrika war. Er hat Koen Schulz geheissen. Er hat uns dort dann einfach einen Nachmittag lang seine Lebensgeschichte erzählt. Und er hat gesagt, die wollen, können ein Jahr zu ihm kommen, ein Jüngerschaftsprogramm machen und eine Ausbildung, wie man Missionar wird. Ich habe mich dort nicht sonderlich angesprochen gefühlt davon. Und ich war schon eingeschrieben für die PH. Und darum habe ich das eigentlich einfach auf die Seite getan. Und dann im Verlauf dieser drei Monate hat Gott mir wie gesagt, ich muss mein Bild, das ich jetzt von der Mission habe, aufgeben. Weil ich habe immer die Idee gehabt, dass ich gehe studieren, ich lerne meinen Mann kennen, wir heiraten, haben unsere Kiddies und dann gehen wir irgendwo auf Afrika im Busch und bauen diese Schule auf. Das war so mein Lebensplan. Allein in die Mission gehen war ein No-Go. Ich wollte nicht allein in die Mission. Und Gott hat mir einfach wie ans Herz gelegt, dass ich den Lebenstraum aufgebe, dass ich mich unterordne und dass Berufung für Mission drüber stehen sollte, ob ich einen Mann habe oder nicht. Dass wirklich Mission, dass das zuerst kommen soll. Und es hat mich einiges Überwindung gekostet, um das aufzugeben. Und ich habe Gott gesagt, schau, wenn du mich wirklich nochmal in der Mission willst, dann gib mir ein klares Zeichen. Ich habe dafür gebetet, ob er mich genau mit dieser Organisation, Ethnos Movement International, in Südafrika haben will. Und dass er mir ein ganz klares Zeichen geben für das. Während ich noch in Afrika war, auf dem dreimonatigen Einsatz, hatte ich das Gefühl, dass mir Gott sagt, ich soll warten, ich soll Geduld haben. Er wird mir den rechten Schritt zeigen, wenn es so weit ist. Und dann bin ich zurückgekommen, das erste Mal da in der Fee gewesen, und hatte einen internationalen Gastredner von Südafrika, von dieser Organisation. Und es war einfach klar, ich weiss noch, wenn ich dort hineingesessen bin, neben der Debbie, und ich gesagt, Debbie, der ist wegen mir da. Und ich habe einfach so eine Bestätigung gehabt durch das Zeichen. Und ich habe mich dann abgemeldet von der PH und bin im September auf Südafrika gegangen. Und es war einiges anders, gewesen, als ich erwartet habe. Ich habe eben gedacht, dass wir dort voll die Schulung werden haben. So der Unterricht, wir sitzen jetzt an, schauen in der Bibel, alles das Theologische und so bist du Missionar. So war es nicht gewesen. Es war eine mega praktische Ausbildung. Sie haben mich Projekte zugewiesen. Ich habe Montag, Dienstag als Polygrafin gearbeitet und habe alle unsere Werbesachen gemacht von der Organisation. Und die anderen drei Tage habe ich in einer Schneiderei gearbeitet mit Frauen, die einen Hintergrund von der Straße oder der Prostitution hatten. Und einfach dort in dieser Schneiderei, und das war mega cool, das ist etwas, was ich auch gerne mache. Und einfach dort mit ihnen zusammenarbeiten, war mega wertvoll gewesen. Dann andere Sachen, die ich noch mitgearbeitet habe, ist, wir haben mit Teenager-Mädchen von einer Highschool eine Bibelgruppe gehabt, haben ein Alpha-Training gemacht. Das kennen, glaube ich, die einen vielleicht, das gibt es bei uns auch. Und jeden Mittwochabend sind wir auf die Straße gegangen zu den Prostituierten. Wir haben ihnen Essen und das Trinken verteilt und mit ihnen über den Glauben geredet und probiert ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie sie aus der Prostitution rauskommen und wie Jesus ihnen Halt geben kann, dem Ganzen innen. Und es ist wirklich mega speziell gewesen, wie sich durch das Jahr durch die Beziehungen aufgebaut haben mit diesen Frauen und Männern auch. Und sie mega viel uns anvertraut haben und wie die einen wirklich nachher einen Schritt gemacht haben, dass sie einen Entzug gemacht haben. Die meisten waren auf Drogen gewesen. Und ja, sie einfach zu begleiten in dem ganzen Prozess, es war mega bereichernd gewesen, aber auch sehr schwierig. Und darum, ich habe eigentlich überhaupt kein Training bekommen, sondern bin einfach ins kalte Wasser reingerührt worden. Und es ist aber auch mega die Philosophie von dieser Organisation, mit der ich dort war. Sie wollen nicht, dass du zuerst alles stur lernst und nachher in die Praxis kommst und keine Ahnung hast, was machen, sondern dass du es praktisch lernst. Weil es wird im Leben immer so sein, dass wir uns anstrengen müssen, um das zu bekommen, was wir wollen. Und dass es nicht einfach ganz genau nach Lehrbuch sein wird. Und sie wollen wie, dass ich lerne, selbstständig zu sein, dass ich lerne, dass ich die Sachen, die ich lerne, dass ich mir jemanden suche, der mir das beibringen kann. Sie haben mir auch keinen Mentor von sich aus gegeben. Ich musste das alles selber organisieren. Und am Anfang habe ich mich gefragt, was mache ich eigentlich da? Die machen einfach nichts für mich. Ich muss alles selber erarbeiten. Und es war überhaupt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wenn ich zurückschaue, ist es so bereichernd gewesen und ich konnte so viel lernen durch das. Und im Allgemeinen, ich habe mich oft gefragt, wieso will Gott, dass ich dort bin? Weil meine Missionsarbeit war eigentlich mein Job von 8 zu 5 gewesen. Und am Abend und am Wochenende konnte ich machen, was ich wollte. Es ist wie einfach meine Arbeit, der Tag durch, ist etwas anderes gewesen. Und das ist nicht so, wie ich mir das typische Missionarsleben vorgestellt habe. Ich war in einer Stadt, die doppelt so gross war wie Vinti. Ich hatte dort ein ganz angenehmes Leben. Es war eigentlich fast wie Europa und nicht mit Afrika im Busch mit Trommeln und so Zeugs. Ja, also das ist lustig. Es haben mich oft Leute gefragt, wie dann bei uns der Gottesdienst ist, wie man dann Trommeln hebt. Das haben wir nicht gehabt. Es war also wirklich ganz normal gewesen, wie da bei uns. Und ja, einfach auch das zu sehen, wie ich die gleichen Herausforderungen dort hatte wie da, dass ich zwar als Missionarin dort war, aber mit den gleichen Sachen herausgefordert war wie da. Und sie haben wirklich mir eigentlich beibringen, dass ganz egal, wo ich lebe, dass ich Missionarin sein kann. Ob ich jetzt da in der Schweiz oder PA am Studieren bin oder irgendwo im Busch raus, es kommt aufs Gleiche raus. Klar, die Umstände sind anders, aber sie wollen, dass du, egal wo du bist, dass du den Mindset hast, für dass du Missionarin bist. Und ich glaube, das ist etwas, was ich wirklich so verankern konnte in meinem Herz und dass ich das jetzt als Mega-Vision habe für mein Studium, dass ich nicht einfach jetzt 3 Jahre gefangen bin in der Schweiz und jetzt studieren muss, sondern dass das mein Missionsfeld ist. Weil wenn ich ein Jahr früher angefangen hätte zu studieren, hätte ich das Studium einfach nur für mich gemacht und dass ich nachher eine Lehrerin wäre. Aber jetzt habe ich so viele Studenten, die ich evangelisieren kann und die einfach mein Missionsfeld sind und sie haben gar keine Wahl. Also ich bin so oder so dort und es ist wirklich mega cool. Wir haben gerade letzten Montag ein Modul gehabt, also das Modul ist Religion, Kultur und Ethik und wir haben das Thema Freikirche gehabt und sie haben es total schlecht präsentiert. Und durch das haben sich aber so viele Gespräche ergeben. Und ich konnte wirklich jetzt mit mehreren Leuten mega coole Gespräche über den Glauben können haben und wie es überhaupt ist, wenn man aktive Beziehung hat zu Jesus. Und es ist mega cool, wie es etwas Schlechtes eigentlich etwas Gutes kann werden und wie wir, egal wo wir sind, können für Gott leben. Und ich möchte euch einfach mega ermutigen zu dem, dass ihr Missionare und Missionarinnen sind in eurem Alltag, dass ihr rausgeht für Jesus. Und wenn ich am mir überlegen war, was ich heute Abend sagen soll, ist mir noch ein Bibelvers aufs Herz geleitet worden von Jesus. Ich werde den vorlesen. Es ist im Kolosser 4, und zwar ist es vom Vers 2 an. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allerzeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jeden Einzelnen antworten sollt. Und ich finde es ein mega starker Vers, weil es einfach dazu auffordert, dass wir rausgehen, unsere Zeit brauchen und für Jesus einstehen. Und man kann das auf ganz verschiedene Arten machen. Wir können das jeder Einzelne dort machen, wo wir sind. Und wenn wir wollen, ins Ausland gehen. Ich glaube, die einen von uns sind sicher dazu berufen, zum ins Ausland gehen. Hoffe ich. Also nicht hoffen, Entschuldigung. Ich muss, ja. Aber ich finde, das ist etwas mega Cooles und etwas mega Bereicherndes, wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht. Weil das ist etwas, was ich wirklich mega erleben durfte. Wenn ich mich selber Gott unterordne, kann ich ihn auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen. Und der eine Missionarskollege von mir, er hat mir jedes Mal, wenn wir etwas zusammen gemacht haben, hat er mir erzählt, was Gott ihm gerade am Beibringen ist. Und er hat mich immer gefragt, ja, wie ist denn Gott dir im Moment am Beibringen? Und am Anfang, ich habe nie gewusst, was mir Gott im Moment am Beibringen ist. Wirklich, wenn du mich gefragt hast, keine Ahnung im Fall. Ich weiß nicht, was Gott mir am Beibringen ist im Moment. Und mit der Zeit ist es mir wie mehr aufgefallen und bewusster geworden, was Gott mir am Beibringen ist. Und das ist etwas, was ich euch auch dazu herausfordern möchte. Überlegt euch, was ist Gott euch im Moment am Beibringen? Wir können euch das gerne mal überlegen. Ja, und ich möchte euch einfach nur erzählen, was Gott mir am Beibringen ist. Und das ist gerade eben an der PH, dass ich, wenn Leute Fragen haben zum Glauben, dass ich ihnen Antworten geben kann und dass ich nicht so wischiwaschi Antworten gebe und das Wort verwässere, sondern dass ich wirklich klare Fakten als Antwort gebe, dass ich einstehe für meinen Glauben, auch wenn es vielleicht den Freundschaften nicht unbedingt zum Besseren hilft, aber dass ich die Wahrheit nicht verfälsche, nur weil es dann angenehmer wäre für mich als Person. Das ist etwas, was Gott mir im Moment am Beibringen ist und mich herausfordert in diesem Punkt. Und ja, ich möchte euch einfach auch noch anbieten, wenn ihr jetzt etwas im Kopf habt, wo ihr das Gefühl habt, dass Gott euch beibringen will, dass ihr auch zum Gebetsteam nachher geht und doch um Hilfe fragt, dass einfach jemand für euch im Gebet einsteht, dass ihr Unterstützung habt in dem, was Gott euch beibringen will im Moment. Und ich möchte euch auch mega ermutigen, um selber mal einen Einsatz zu machen. Es gibt eine Webseite, sie heißt mission.ch. Und es ist mega cool, sie haben wirklich alles mögliche an Einsatzmöglichkeiten von der ganzen Welt, von einer Woche an bis zu Langzeit. Ganz egal, was ihr im Sinn habt, was ihr für Zeit habt. Aber ich glaube, wenn Gott euch, ich muss auch prüfen, ob Gott euch dazu berufen will oder nicht. Aber ich glaube, es ist eine mega Bereicherung. Ja. Yeah. Und wenn ihr noch Fragen habt, was genau ich sonst noch alles erlebt habe, dürft ihr gerne auf mich zukommen.
Danke vielmals. Kleine Side Note an Technik, die Panne haben wir schon mal gehabt. Ich habe ja das andere Mic wegen der Aufnahme. Einfach perfekt. So, mal schauen, ob das, was Gott mir heute Abend aufs Herz gegeben hat, jetzt überhaupt noch reinpasst oder dazu passt. Es hat mich mega angesprochen, was die Vivi uns erzählt hat. Ich kenne die Organisation eigentlich nicht, wo du damit in Südafrika gewesen bist. Ich weiß nur an dem Abend, wo der, ich weiß nicht, wie hat er geheißen? Jay. Wo der Jay da war und das erzählt hat, ich musste ein bisschen schmunzeln, oder? Du hast anscheinend der Debbie gesagt, er ist wegen mir da. Ich glaube, die lustige Geschichte ist, er war eigentlich auf der Durchreise, gewesen, weil er auf dem Weg ins Militär war. Aber er war auch wegen dir da gewesen. Ich glaube, Gott schafft manchmal cool an ganz vielen verschiedenen Fronten gleichzeitig. Und ich finde das mega inspirierend, der Grundgedanke von dieser Organisation. Das ist ein Grundgedanke, den ich ja, gerne auch ein bisschen einpflanzen will da. Du musst nicht warten darauf, bis du dein Missionsfeld findest. Ganz ehrlich, du musst nicht mal Missionar berufen sein, um den Menschen das Königreich Gottes zu bringen, weil du bist zum Missionar berufen. Wenn du das noch nicht gewusst hast, dann sage ich es dir jetzt. Das heisst nicht, dass du irgendwo eben noch übersehen musst, aber du bist ja irgendwo drin. Und dort möchte Gott mit dir und durch dich arbeiten. Wo das ist Formsache. Dass es so ist, das ist eine Tatsache. Ja, darf ich die Folie haben? Danke. Nachfolge gegen innen. Es gibt kein Privatproblem. Ich habe vor 2 Monaten, also plus minus Jahr, angefangen, über Nachfolge zu reden. Das Fazit von der ersten Predigt war, Nachfolge ist kein Teilzeitjob. Nachfolge ist immer eine Vollzeitaufgabe. Jesus möchte jeden Teil von deinem Leben hineinkommen. Jeden Teil von deinem Leben prägen. Das ist eine Vollzeitaufgabe. Das ist kein Nebenjob, Nachfolge. Und das Fazit von der zweiten Predigt war, Nachfolge ist ein Sicherheitsverstoß. Jesus nachfolgen bedeutet, dass du früher oder später wahrscheinlich wirst das Gefühl haben, dass du gerade auf dem Wasser laufst, um mit dem Bild zu reden. Dass es sich gerade nicht so sicher anfühlt. Weil Gott dich möchte lehren, primär Sicherheit zu finden in seiner Gegenwart und nicht in deinen Umständen. Ich würde heute vielleicht ein bisschen aufbauend auf die 2 vorhergehenden Predigten über ein Thema reden von der Nachfolge, wo ich sehr selten höre, dass es bepredigt wird. Meistens zum Thema Nachfolge hört man irgendwelche Predigten zu diesen Sachen da, oder so. Evangelisation, auf die Straße rausgehen, deine Berufung finden, deinen Dienst finden, deinen Lebensauftrag finden. Wie kannst du gesunde Jüngerschaftsbeziehungen aufbauen? Wie entdeckst du deine Geistesgaben, deine natürlichen Gaben und. Und das sind alles wichtige Sachen. Ich behaupte jetzt mal ganz, ganz gross, mein Thema heute wird entscheiden, wie fest du mit all diesen Sachen wirst Erfolg haben. Das sind alles Sachen, vielleicht bis aufs Thema, ich habe irgendwo, glaube ich, noch, ja genau, Identität. Ja. Vielleicht bis auf das. Das meiste da, sonst sind alles so Sachen, die damit zu tun haben. Das ist das, was du gegen aussen drehst, oder? Das ist das, was andere an dir sehen. Das ist etwas, was du tust. Und die meisten Nachfolgepredigten, die ich höre, Jüngerschaftsnachfolge, wie auch immer Predigten, die haben genau mit dem zu tun. Mach etwas. Oder mach etwas nicht mehr. Oder mach etwas anders. Oder mach etwas, wie es Jesus macht. Und eben nochmal, das ist wichtig und das ist entscheidend. Jetzt geht es aber in der Nachfolge nicht immer nur darum, dass wir gegen aussen Jesus repräsentieren, sondern es geht darum, dass das in unserem Inneren genauso passiert. Nachfolge ist ein äußerer Prozess und ein innerer Prozess. Es ist kein Teilzeitprojekt, auch nicht im Sinne von nur meine äußere Person muss mehr werden wie Jesus, auch deine innere Person soll werden wie Jesus. Ich behaupte sogar, das Innere ist prägend fürs Äußere. Warum? Jesus möchte über jeden Bereich von deinem Leben, das ist die Verheißung von der Nachfolge, wir werden sehen, wie der Himmel offen ist. Wir werden die Versorgung von dem erleben, wie es Gott für unser Leben gedacht hat. Und das möchte Jesus ganzheitlich bei uns machen. Inwendig und äußerlich. Ich möchte gerne zwei Verse heute ins Zentrum stellen. Das eine ist Johannes 8, 36. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus redet da zweimal selber. Und Jesus verheißt uns, er möchte uns frei machen. Frei von was? Was stimmt denn nicht? Von was muss ich denn befreit werden? Was ist mein Problem? Frei werden, mal ganz grundsätzlich, von meinem Leben außerhalb von meinem Schöpfungsdesign. Also frei werden von einem Leben, wo ich eben nicht in dieser Beziehung, in dieser Connection, in dem Durchdrungensein von Gott mein Leben lebe. Wir sind berufen, um mit ihm zusammen durch unser Leben zu gehen. Wir sind berufen, um mit Jesus zusammen unser Leben zu gestalten. Und jeglicher Bereich an mir oder in mir, wo das nicht ist, ist nicht so, wie ein Gott gedacht hat. Und ich mache einfach mal Behauptung, das sind auch die Bereiche, wo es auf die Art und Weise mühsam wird, wo ich merke, es gibt keinen Ausweg. Ich sage nicht, dass das Leben mit Gott nie mühsam ist. Aber ich glaube, das Leben mit, wenn es mühsam ist, wenn wir mit Gott durch unser Leben gehen, dann führt das in eine tiefere Beziehung zu ihm. Wenn es mühsam wird, außerhalb von unserem Leben mit Jesus, führt es uns höchstens noch weiter von ihm weg. Von der Realität, von der Wahrheit, die er für uns gedacht hat. Und dann verheißt er uns Leben in Fülle. Ich glaube, da geht es ja nicht primär um irgendwie Reichtum. Das kann auch der Fall sein. Ich würde das überhaupt nicht ausschliessen. Aber es geht, glaube ich, nicht primär um so wohlhabend sein, sondern es geht um Leben mit Qualität. Leben mit einem Sinn. Leben mit einer Absicht. Leben mit einem Fokus. Leben mit einem Ziel. Weißt, du musst dich im Fall nicht mehr selber erfinden. Ich weiss, das ist in der heutigen Zeit bei jedem zweiten Influencer, der irgendwo auf Face, Twitter, blablabla, Book siehst, ja ganz, ganz wichtig, oder? Du musst dich jeden Tag neu erfinden, oder? Heute bist du Lady Gaga, morgen bist du Trump. Ich weiss doch auch nicht. Haben ähnliche Frisuren, die zwei. Du musst dich nicht mehr selber erfinden. Du bist schon erfunden. Gott hat dich schon erfunden. Und das Privileg, das Jesus uns reinführen möchte, ist, dass wir in ein Leben reinkommen dürfen, wo wir in dieser Erfindung, wo wir eigentlich ja sind, drinnen dürfen laufen. Und ich behaupte, dort ist Lebensqualität drin, wo du nicht hinkriegst, wenn du es anders probierst. Du kannst schon probieren, den Plan oder die Absicht Gottes, ich sage nicht gerne Plan, die Absicht Gottes mit deinem Leben zu verbessern. Ich persönlich habe nur die Erfahrung gemacht, wenn ich probiere, etwas zu verbessern, was Gott gemacht hat, wird es meistens nicht besser. Das ist einfach meine private Erfahrung. Also Jesus möchte in jeden Bereich von deinem Leben rein. Zum Beispiel in dein Arbeitsumfeld oder dein Studienumfeld, haben wir jetzt gerade gehört, oder? Die Vivi hat ein paar hundert Leute bekommen, die eigentlich nicht anders können, außer durch ihren immer wieder Jesus begegnen. In deine Ausbildung, in deine Freizeit, in dein Nichts-Tun. Ich sage das manchmal gern, ich würde heute einfach mal nichts machen, weil es angenehm ist. Aber dort wird Jesus auch rein. Jesus wird in deine Hobbys, ein aktuelles Beispiel, Jesus möchte in deinen Medienkonsum. Jesus möchte in deine Zukunftsidee hineingehen. Haben wir ja gehört von der Vivi, oder? Sie hat einen Plan gehabt, ich stelle mir das so vor und Gott sagt, ich nicht. Und nicht böswillig. Er will es ja nicht schlechter machen, er will dir nichts wegnehmen. Aber er möchte dich in ein Leben hineinführen, wo du in Freiheit und Fülle kannst leben. Und by the way, jetzt habe ich ein paar Sachen aufgezählt, die uns alle betreffen. Wir alle haben irgendwelche Arbeit, Freizeit, Hobbys und so. Wenn ich jetzt das aufgezählt habe und in dir ist der Gedanke aufgekommen, ja, sag mal, darf ich eigentlich nichts mehr alleine machen? Einfach folgende Gedanken zu dem. Wenn du ernsthaft gerade gedacht hast, darf ich denn nichts mehr ohne Gott machen? Doch, du darfst. Aber ich behaupte, der Gedanke, dass Gott irgendwo nicht ist, wo du bist, sollte dir eine Scheißangst machen. Und nicht der Gedanke, Gott ist überall, wo du auch bist. Wenn du Angst hast davor, dass Gott jeden Bereich von deinem Leben will, reinkommen, by the way, er sieht ihn sowieso. Es ist nicht so, dass er es erst dann entdeckt. Er sieht sowieso schon alles. Er möchte nur gerne Teil werden davon und dich dürfen prägen in dem hinein. Aber wenn du Angst hast vor dem, dann möchte ich dich einladen, dass du dich auf den Weg machst, um die Liebe und die Sehnsucht, die Gott nach dir hat, tiefer zu erfahren. Weil ich glaube, dann klemmt es dort irgendwo. Gott möchte in all die Bereiche in unserem Leben hinein, aber Gott möchte auch noch in einen bestimmten Bereich hinein. In deine Verletzungen und in deine Charakterschwächen. In die Sachen in deinem Leben, die dir Probleme bereitet und die dir und anderen Probleme bereitet. Schau, alles, was in deinem Inneren ist, kommt früher oder später aus dir raus. Es drückt irgendwann gegen raus. Darum auch der kleine Untertitel bei meiner Predigt heute. Es gibt im Fall kein Privatproblem im Königreich Gottes. Es gibt kein Privatproblem von dir, wo nur du hast, nur dich betreffen. Wenn du glaubst, dass es Sachen gibt in deinem Leben, wo du kannst einsperren in eine Herzensbox und sagen, das stört ja niemand anders, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Glauben wir es, allerspätestens, wenn du mal heiratest, merkst du, dass das Quatsch ist. Allerspätestens dann. Zwei, drei verheiratet, die schmunzeln gerade. Allerspätestens dann und verschlucken sich am Cola. Wirst du merken, es gibt kein Privatproblem. Aber du musst nicht heiraten, um das herauszufinden. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe eine Charakterschwäche. Ich habe mehrere, aber ich habe eine, von der erzähle ich jetzt. Ich wirke manchmal in meinem Reden, in meinem Sein sehr arrogant. Das Problem ist, nein, ich muss anders sagen, ich wirke manchmal sehr arrogant. Ich bin mir dessen bewusst. Ich bin mit dem unterwegs. Das Problem, das ich habe, ist, ich merke nicht, wenn es passiert. Ich glaube nicht, dass ich grundsätzlich ein arroganter Mensch bin. Gott möge mich korrigieren. Aber von Bewusstsein her, ich meine es nicht arrogant. Aber manchmal passiert das. Irgendwann gehe ich in den Modus rein. Und ich merke es nicht. Ich mache es ja nicht mit Absicht. Meine Frau hat die offizielle Erlaubnis von mir, dass sie mir sagen darf, wenn es passiert. Es ist mir sehr wichtig. Meistens, wenn sie mir sagt, Schatz, jetzt bist du arrogant, oder jetzt, meistens sagt sie es im Nachhinein, sie sagt es nicht gerade im Dings drin, weil sie mich nicht will, wie sagt man, demütigen vor anderen Leuten. Meistens sagt sie mir es im Nachhinein, ist mir auch wichtig. Und meine Frage ist einmal, wenn, wo, wie, wieso? Weil das ist ein Stück blinder Fleck von mir. Eben, ich mache es ja nicht mit Absicht. Und manchmal sagt sie, ja, weißt du, dort und dort hast du das und das so und so gesagt oder gemacht. Und dann sage ich, ja, das stimmt, das sehe ich eigentlich, dass man das arrogant kann überkommen. Aber weißt du was, sehr oft sagt sie mir, wo das passiert ist und ich sehe es überhaupt nicht. Und das ist extrem mühsam. Ich habe mich entschieden, dass ich meiner Frau mehr glaube an dem Punkt als mir selber. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Menschen haben, die mir mehr vertrauen als uns selber. Das brauchst du. Wenn du keinen solchen hast, such da rein. Das ist extrem wichtig. Ich komme vielleicht nachher noch drauf, warum. So, jetzt habe ich das kleine Arroganzproblem. Jetzt habe ich bin heute schon viel weniger arrogant als früher. Also wenn du heute noch denkst, boah, hättest du mich vor 10 Jahren sollen kennen oder vielleicht schon nicht, hättest du mich nicht dann sollen kennenlernen. Ich habe es auch dort nicht absichtlich gemacht, aber es ist eine Charakterschwäche. Ich schaffe daran. Ich werde wahrscheinlich daran schaffen bis zum Ende meines Lebens. Jetzt habe ich in meinem schulischen Umfeld vor Jahren eine Person gehabt, mit der habe ich mich eigentlich mega gut verstanden. Sie hatte eine Verletzung gehabt. Sie hat ganz starke Minderwertigkeitsgefühle entwickelt, wenn jemand etwas besser hätte können als sie. Jetzt bin ich schulisch nicht immer der Dümmste gewesen. Und das hat wirklich den Moment gegeben, wo ich gemerkt habe, jetzt ist die Person beleidigt, jetzt zieht sie sich zurück, schießt sie einfach nur noch an. Und sie hat selber nicht richtig gewusst, wie reagieren, weil sie hat gewusst, ich habe ja eigentlich nichts Falsches gemacht. Ich habe einfach, was weiß ich, den Text richtiger verstanden als sie, irgendetwas. Und dann kommt noch mein Problem dazu. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das wunderbar harmoniert hat miteinander, auf die verkehrte Seite raus. Ihr Problem von dieser Person ist zu meinem Problem geworden. Und mein Problem ist zu ihrem Problem geworden. Wir waren nicht verheiratet, alles andere. Aber es hat unsere Beziehung empfindlich gestört, dass wir Problem hatten. Wir können mal allgemeinere Probleme nehmen. Wer von euch ist alles Jungschi? Mal Hand hoch. Ah. Ja. Ich denke, es sind bedeutend mehr. Stell dir mal vor, du hast einen Jungschi-Hauptleiter oder du bist vielleicht ein Jungschi-Hauptleiter, dann stell dir jetzt den Güte vor. Weißt du, da ein lustig? Und die Person, dein Hauptleiter oder der Güte, sind absolut jähzornig. Jetzt, jähzornige Leute machen das auch nicht mit Absicht. Aber die haben einfach irgendwann so wie ein Quecksilberschalter im Kopf und dann passiert etwas und dann macht es BAP und dann dreht es durch. Wenn jetzt so ein jähzorniger Mensch sagt, das ist ja mein Privatproblem. Weißt du, ich meine sie auch nicht böse. Schafft das eine wunderbare Königreich-Gottes-Atmosphäre an deinem Jungschi-Nachmittag? Wenn du weißt, wenn du den Knopf zweimal falsch gemacht hast oder Zeilbruch halt abwärts statt auf, gut, das ist wirklich scheiße. Wenn irgendwas Blödes passiert, wo eine Kleinigkeit, dann dreht die Person deren Weg am Rad. Setz dich das frei. Fühlst du dich, oh toll, schön, ja, mit so einer Person. Hure geil. Nein, oder? Nicht wirklich. Das ist kein Privatproblem. Ich habe mal einen spannenden Bericht gelesen von einer Journalistin. Ich kann euch leider die Quelle gerade nicht geben. Ich habe das nur irgendwo noch im Hinterkopf, aber die Geschichte ist mir geblieben. Vielleicht war das auch in einer Psychologievorlesung. Die Person, die Reporterin, die ist irgendwie gefangen genommen worden von irgendwelchen Widerstandskämpfern in irgendeinem Land, irgendwo auf der Welt. Und sie ist dann befreit worden wieder. Das Problem ist jetzt, die ist jedes Mal durchgedreht, wenn jemand mit einem roten T-Shirt durch sie zugelaufen ist. Warum? Ihren Folterknecht hat immer rote Oberteile angehabt. Die Person hat gewusst, dass nicht jeder mit dem roten Oberteil, sie will, was weiß ich was. Aber es hat sich so tief in sie hineingebrannt. Die Verletzung ist so tief gehockt, dass sie ihre Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen gestört worden ist. Durch die tiefe Verletzung. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ein Verwandter von mir aus Peru, der ist wirklich im Slum aufgewachsen. Also der kennt das. Ich habe heute nichts zu essen und ich weiß nicht, ob es jemals wieder etwas gibt oder ob ich verhungere. Der ist so aufgewachsen. Und dann erwachsen worden, selber Kind gehabt. Und dann hat irgendwann ein Nachzügler gegeben, der vierte Sohn. Und der hat den kleinen verwöhnt, das glaubst du nicht. Ich war in Peru, wo der 8, 9. Sorry, ich habe noch selten so ein verwöhntes Auge aufgesehen. Ich halte mich nicht für einen gewalttätigen Mensch, aber dem hätte ich echt gern hier und da mal so richtig deftig. Es hat dich nicht genützt, aber es hat meine Nerven beruhigt. Seine Frau hat mir erzählt, weißt, ich habe probiert mit ihm über das zu reden, aber er blockt ab, er macht zu. Er sagt, ich habe als Kind nichts gehabt, ich will, dass es mein Sohn besser hat als ich. Und er gibt ihm, weißt, sie sind nicht reich gewesen nachher. Sie haben immer noch von der Hand ins Maul gelebt. Aber der Kleine hat alles bekommen, was er wollte. Manchmal auf Kosten von seinen drei Geschwistern. Der Mann, ich erzähle das übrigens, weil der Mann vor ein paar Jahren das erkannt hat, sich auf den Weg gemacht hat, angefangen an dem Arbeiten, hat angefangen Verantwortung zu übernehmen, hat seine eigene Verletzung angeschaut, ist ein Prozess gegangen und ist umgekehrt in der Erziehung von seinem Sohn. Aber der Mann hat seinen Sohn erzogen aus der eigenen Verletztheit heraus. Hat ihm keinen Gefallen damit und ist nicht sein Privatproblem. Schau, ich weiss nicht, wie gross das dein Bedürfnis ist, die Versorgung von Gott in deinem Leben zu empfangen. Meins ist ziemlich gross, auch weil ich je länger, je mehr merke, wie sehr ich es brauche. Wenn wir das wollen, gibt es nur einen Weg. Nur einen einzigen. Es ist der Weg der Nachfolge. Warum? Jesus hat in Perfektion gezeigt, wie das man als Mensch auf dieser Welt mit Gott kann leben. Er ist der Einzige, der seine Perfektion gezeigt hat. Und darum folgen wir ihm nach. Wenn du das willst lernen, final lernen, wie das geht, gibt es nur einen, der es dir kann beibringen kann, und das ist Jesus. Es gibt keinen anderen, der dir das kann beibringen kann. Darum ist das Thema Nachfolge absolut zentral. Das ist nicht optional für die besseren Christen. Es gibt keine besseren, schlechteren Christen. Es gehört meiner Meinung nach dazu, zum Paket «Ich lebe mit Jesus». Wenn du dich auf den Weg machst von der Nachfolge, dann wird es zwei Sachen geben, die wahrscheinlich früher oder später darüber stolpern. Ich möchte nicht tiefer auf das eingehen, ich möchte es einfach angetönt haben. Mir fehlt jetzt Zeit, um das auszuführen, macht aber nichts. Zwei Sachen, wo ich sage, du wirst früher oder später drüber stolpern. Das eine ist Seelsorge und das andere ist Mentoring auf irgendeine Art und Weise. Seelsorge ist nicht etwas für psychisch Kranke, im Leben gescheiterte, versagende, dumme Leute. Seelsorge ist etwas für verletzte Leute. Für Menschen, die erkennen, sie sind verletzt. Ihr Herz ist irgendwie geschädigt. Und sie kommen nicht einfach alleine daraus raus. Es geht in der Seelsorge nicht darum, um im Herz herumwühlen, Probleme zu finden. Oder sonst, wenn man keine findet, schaffen wir welche. Und dann wälzen wir die über die nächsten 30, 40 Jahre. Seelsorge geht darum, zum Nachfolgehemmnis aus dem Weg räumen. In der Seelsorge geht es darum, um die Bereiche von deinem Herz mit Gott in Kontakt zu bringen, die abgeschnitten sind. Es geht darum, um Selbstschutzmassnahmen, die du aufgrund von Verletzungen angefangen hast aufzubauen, wieder abzureissen, weil sie Beziehungen verhindern. Es geht darum, ein falsches Bild, das du hast von dir, von anderen Menschen und wahrscheinlich vor allem von Gott, in Gottes Licht hineinzustellen, dass er kann zeigen, wie er wirklich ist. Darum gibt es Seelsorge. Und das zweite ist das Mentoring. Das ist ein riesiger Begriff. Ganz einfach, du wirst Menschen brauchen in deinem Leben, wo du eine klar definierte Beziehung hast, dass sie dir dürfen in dein Leben hineinschauen und ihnen reden, wo dürfen den Finger drauf legen auf Charakterschwächen, die du hast, auf Probleme, die du hast oder verursachst. Und wo dürfen mit dir unterwegs sein an diesem Punkt. Das Ziel ist nicht, um dir zu sagen, dass du ein Problemhaufen bist, das Ziel ist, um mit dir zu arbeiten an diesen Punkten, dass du die Probleme kannst überwinden, dass du deine Schwächen, Stärken. Ein Mentor soll mit dir auch unterwegs sein, dort, wo du Stärken hast, selbstverständlich. Potenzial in dir sehen, freisetzen, soweit das ihm möglich ist. Die zwei Sachen, behaupte ich, sind absolut notwendig für Menschen, die in der Nachfolge stehen. Jesus möchte dich befreien. Jesus möchte dir Leben in einer Qualität schenken, dass Menschen neidisch werden auf dich. Das ist mir extrem wichtig. Das Verständnis. Wenn wir von Evangelisation reden, rausgehen, Menschen mit dem Königreich Gottes erreichen, ist toll. Das Problem ist nur, ich glaube, es funktioniert nicht, wenn die Menschen, die rausgehen, nicht das ausstrahlen, was sie verkündet. Ich möchte einen wunderbaren Satz weitergeben aus der Kirchengeschichte. Das ist vom Luther. Ich hoffe, man kann es lesen. Hat nicht ich gesagt, hat der Luther gesagt. Ich finde den Satz aber sehr erheiternd. Aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Ich sage niemandem, dass er ein Arsch ist. Jetzt nicht falsch verstehen. Gott hat uns nicht, wie man einem Herold eine Botschaft mitgibt, eine Schriftrolle in die Hand drückt, dort ist das Evangelium drin. Und jetzt gehen wir irgendwo an die Strasse necken, entfaltet die Schriftrolle und lesen das den Leuten vor. Und dann packen wir zusammen und gehen wieder. Du bist die Schriftrolle Gottes. Dein Leben, dein Verhalten, dein Innere und dein Äußere ist die Botschaft. Natürlich gehört das Kreuz dazu, gehört die Botschaft dazu, gehört das Wort Gottes dazu, die Bibel dazu, gehört alles dazu. Aber unser Auftrag ist nicht in erster Linie, ich gehe raus und sage den Leuten, es gibt ein T-Shirt, steht drauf, ich bin Christ, bekehrt dich oder verschwinde. Das ist nicht der Auftrag. Ich finde das T-Shirt katastrophal. Ich habe gerade eine Pause. Das T-Shirt habe ich mir gestern gekauft. As in heaven, so on earth. Das ist der Auftrag. Und zwar nicht einfach nur, hey, ich habe eine Botschaft, Evangelium ist die frohe Botschaft, die gute Botschaft, die gute Nachricht. Ich habe eine Botschaft für dich und die befreit dich von deinen Sünden. Das Wort Sünde verstehen sowieso die wenigsten Leute heutzutage. Das befreit dich von Sünden, ja, und dann ist gut. Nein, du sollst ein Leben leben, das begehrenswert ist, weil Jesus begehrenswert ist. Wer glaubt, dass Jesus begehrenswert ist? Wer von euch glaubt, dass Jesus begehrenswert ist? Einfach mal ganz grundsätzlich. Wer von euch glaubt, dass Jesus das Beste ist, was dieser Welt passieren kann? Wer von euch glaubt, Jesus lebt in dir? Wenn du jetzt immer deine Hand ausgestreckt hast, sollte nicht an irgendeinem Punkt die Begehrenswertigkeit, das ist kein Wort, das Begehrenswerte aus dir rausdrücken. Ich sage nicht, dass es das nicht tut, aber jetzt komme ich zu dem Satz zurück und nachher schließe ich. Was in deinem Inneren ist, drückt irgendwann nach außen. Warum will ich nachfolgen? Ich will nachfolgen, weil ich will, dass mein Inneres immer mehr gefüllt wird von dem Jesus. Ich will nachfolgen, dass mein Inneres immer mehr gefüllt wird, weil ich darauf vertrauen muss. Wenn ich die frohe Botschaft für die Welt bin, ist die Welt am Arsch. Entschuldigung, wenn wir schon bei dem Thema sind. Ich traue mich jetzt, das Wort zu brauchen, der Luther hat es auch gebraucht. Dann ist die Welt am Arsch, weil an mir ist nicht wahnsinnig viel begehrenswert aus mir selber raus. Ich bin nicht die Lösung für irgendein Problem. Aber der, der in mir lebt, ist die Lösung für alle Probleme. Das heißt nicht, dass ich alle Probleme löse, aber Jesus löst Probleme. Nachfolge ist nicht ein Teilzeitjob. Nachfolge ist ein Vollzeitjob. Weil ich mir wünsche, und ich wünsche das für jeden von euch, dass der Jesus in uns wächst, in jeden Bereich von unserem Herz hineinkommt, immer grösser wird. Und ich möchte dich entlassen mit einer Herausforderung. Man sagt ja immer, Predigten sollen den möglichst praktischen Teil noch haben. Also, jetzt kommt er. Was du damit machst, ist deine Verantwortung. Mach Folgendes. Heute Abend vielleicht, morgen, in den kommenden Tagen. Schieb es nicht zu lange auf, wenn du es willst machen. Du brauchst eine Person, die folgende Bedingungen erfüllt. Sie kennt dich gut. Mit gut meine ich auch eine gewisse Zeit. Also nicht jemand, den du vor 2 Monaten kennengelernt hast. Du weißt, die Person liebt dich von ganzem Herzen. Sie möchte das Beste für dich. Und du weißt, die Person ist mutig genug, um dir alles zu sagen. Auch wenn es dir nicht gefällt. Das kann dein oder deine BFF sein, das kann Ältere können das sein, Mentoren, Personen, wenn du schon so jemanden hast. Geh zu dieser Person und frage sie, was ist mein Problem? An was muss ich arbeiten? Die Frage musst du gefallen lassen. Die Frage, also musst du stellen. Du musst die Antwort auf die Frage immer wieder gefallen lassen in der Nachfolge. Und ja, das führt in die Unsicherheit. Aber hey, neben der Nachfolge ist ein Sicherheitsverstoß. Aber geh zu einer Person, die du vertraust, und stell ihr die Frage. Und dann schau, was du mit dem, was zurückkommt, machst. Menschen, die dich lieben und dich gut kennen, die sehen Sachen an dir, die du nicht siehst. Genau wie ich mit meinem Arroganzproblem. Ich wäre nie drauf gekommen, wenn es mir nicht Leute gesagt hätten. Zum Teil nicht liebevoll. Aber es ist wichtig, dass wir Menschen haben, die mir so vertrauen, dass sie uns dürfen spiegeln, wie wir sind. Und dann bist du mit dem unterwegs. Wenn du selber nicht weiterkommst, such